So, ja, wir haben alle unseren Kopf geleert und unsere Koordination ein bisschen geschult. Und wir sind alle wieder parat und wach zum Hören. Ich darf den Bernhard Otto auf die Bühne bitten. Du bist auch noch ganz vertäuft, gell, mit diesen Glowsticks. Das ist wirklich faszinierend. Also, ich bin aus dem Google eigentlich fast nicht mehr rausgekommen.
Was da über ist, nervt.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Bernhard, wir haben dich heute Morgen schon hören dürfen. Du hast geredet über ein Mantel, genau. Du hast gesagt, wir sollen eingebildet werden und jetzt sollen wir einfältig werden. Ich bin gespannt, was du dazu erzählst. Eine kleine Frage habe ich doch noch, dass wir alle dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde mit dir gerne ein bisschen über Kulturen reden. Du bist viel gereist, viel unterwegs gewesen. Gibt es vielleicht einen Ort, wo du so einen Lieblingsort hast oder eine Lieblingskultur vielleicht?
Das ist noch schwierig zu sagen. Das geht mir in vielen Kulturen gut.
Oder vielleicht können wir es vereinfachen. Hast du ein Lieblingsessen von Neumann?
Jetzt bin ich gleich bei der Kultur.
Also gut. Das, ja, also. Ja.
Was ich immer gerne habe, ist in Kulturen, wo es langsamer geht. Und jetzt, wo du das so sagst und ich nachdenke, könnte man solche Beispiele ankommen in Paraguay, Asunción. Ich renne um mit dem Koffer und mache und plötzlich merke ich, aha, alle gehen ein bisschen langsamer da. Weil es ist ziemlich warm. Und rumrennen ist nicht das Richtige. Aber gute Siesta machen ist wichtig. Und dann darf man durchaus bis spät in die Nacht dann irgendetwas unternehmen. Das können wir etwas lernen als Schweizer und Europäer.
Mhm. Gleich noch, gibt es irgendwo auf der Welt, wo du ein Lieblingsessen hast? Also jetzt nicht etwas Schweizerisches, sondern irgendetwas aus einer anderen Kultur?
Ich kann es nicht nennen, weil ich gar nicht Wörter und Namen dafür habe. Aber einer von der letzten Psyche, also ich muss das vielleicht nachher noch ein bisschen sagen, ich besuche viele theologische Schulen in unterschiedlichen Orten. Und da gibt es ein evangelikal-theologisches Seminar in Athen, in Griechenland, außerhalb von Athen. Und da bin ich letztens gewesen. Und die haben uns abends mitgenommen, einfach in ein bodenständig urchiges griechisches Restaurant. Das war phänomenal. Aber ich kann gar nicht sagen, wie das alles geheissen hat, was wir da gegessen haben.
Aber es ist gut phänomenal gewesen. Sehr ja. Gut. Und jetzt noch so ein kleiner Gump zurück in die Schweiz. Was würdest du sagen, was ist jetzt für die Mission vielleicht eine kulturelle Stärke, die wir haben als Schweizer und etwas, was vielleicht eine kulturelle Schwäche ist, so für in die Mission zu gehen?
Also, ich meine, es gibt Sachen, die sind schwierig oder herausfordernd, aber die sind wichtig. Und ich denke, die bekannten Sachen von Genauigkeit, Pünktlichkeit, Hartnäckigkeit und so, das sind, erlebe ich in vielen auch internationalen Kontext. Das sind Sachen, die ein Beitrag von uns sind.
Und eine Schwäche vielleicht? Oder etwas, wo uns vielleicht, wo wir uns ein bisschen selber im Weg stehen manchmal?
Ungeduld und meinen, wir können alles kontrollieren. Aber vieles im Leben ist nicht so einfach zu kontrollieren.
Super, ich freue mich auf deine vielen Geschichten, die du für uns parat hast und natürlich auch, was du mit dem Mantel vorhast. Und ich würde dich noch schnell segnen. Herr, ich danke dir für Bernhard. Ich danke dir, dass er hier ist und uns erzählt aus seinem Leben mit dir. Und ich möchte bitten, dass du ihn segnest, dass du ihm klare und direkte Worte ins Mund hineinlegst und dass du, Heiliger Geist, durch ihn durch wirklich zu uns redest. Amen.
Dankeschön. Also, der erste Knopf, den haben wir heute Morgen zugetan. Und der erste Knopf ist Bilder, Einbildung. Also Bilder, die wir uns einbilden. Und wir haben uns das Bild von einem wandernden Gott, von einem Gott, der unterwegs ist, zu den Menschen, der eben nicht irgendwo isoliert auf einer Wolke sitzt oder sich in einem grossen Tempel verbirgt, sondern ein Zeltgott, ein Campinggott, ein ein Gott bei den Leuten. Ein Bild, auch von einer Reise, wo ich mit dem Campinggott verbinde und wo mich immer wieder so auch mitnehme, das hat mit einer Reise zu tun. Also ich muss das vielleicht kurz einflechten. Nebst dieser Tätigkeit an der Akademie für Weltmission, die am Morgen genannt worden ist, arbeite ich auch für einen Dachverband von theologischen Schulen in Europa und weltweit. In Europa sind es etwa 80 theologische Schulen. Es gehören auch Schulen aus dem Nahen Osten zu diesem Verband. Und ich besuche viele theologische Schulen für Schulberatungen, Dozentenfortbildungen, Zertifizierungsverfahren und so weiter. Und das, die bestimmte Erfahrung mit dem Zelt, die hat mit Kiew zu tun. Und das erinnern sich vielleicht einige, vor, sind es glaube ich 3 Jahre, die Demonstrationen, die Revolution auf dem Maidanplatz. Die Bilder sind vielleicht noch präsent, wie im Fernsehen gesehen hat, wie das Volk auf dem grossen Platz sich einfach niedergelassen hat und aufgebaut und gekämpft. Und da hat man sich selbst versorgt und einfach gesagt, wir bleiben da, bis etwas ändert. Und das ist alles ja so kritisch gewesen. Es hat Tote gegeben, es war eine grosse Auseinandersetzung gewesen. Und im Februar vor 2 Jahren, also 2,5 Jahren jetzt, ist dann das vorbei gewesen. Die alte Regierung ist gekippt gewesen. Und nachdem es Militär eingegriffen hat und eben auch Tote gegeben hat, ist das an sich vorbei gewesen. Wir haben einen Besuch am Theologischen Seminar in Kiew geplant, ein Team. Und wir sind nicht sicher gewesen, ob man überhaupt gehen kann. Kann man nach Kiew? Und ich habe auch noch abgeklärt, in der Schweiz, beim Bund und so. Also, ja, Reiseempfehlungen, ist Ukraine angesagt im Moment oder nicht? Und der offizielle Statement ist, Kiew ist an sich sicher, man kann in die Ukraine reisen, aber nicht auf den Maidanplatz gehen. Und dann sind wir, die haben uns entschieden zu gehen und sind am Flughafen abgeholt worden von einem Student, der uns mitgenommen hat dann zu dem Seminar. Und normalerweise, wenn man für so ein Psychoseminar besucht, 2-3 Tage normalerweise, dann gibt's meistens auch irgendwo einem Abend eine schöne Einladung. Man geht in die Stadt oder was immer kulturelles gesehen ist, in die Stadt gut essen oder schaut sich die Stadt an oder irgendetwas, wo die einem so als Gefallen auch tun, ja. Und wo wir im Auto dann zu dem Seminar fahren, da sagt einfach so nebenbei, und übrigens am Abend gehen wir dann auf den Maidanplatz. Und so meine spontane Reaktion war, okay, dort sollte man nicht hingehen, wenn man jetzt, ja, aber das ist alles sicher jetzt. Und das, was Herr Deto uns hat wollen eigentlich zeigen, es ist tatsächlich so gewesen, es ist fast so surreal gewesen, das ist alles noch da gewesen, alle die Zelte, alle die Stände, alle die Pneustapel und die ganzen Niere, ihr habt das vielleicht im Fernsehen da gesehen, ist alles noch gewesen, wie während der Demonstrationen, aber es ist vorbei gewesen. Und die Leute haben zu Abend, sind spaziert, auf dem Maidanplatz. Das ist fast wie eine Ausstellung, ist man sich das anschauen. Es ist irgendwie ganz, ganz seltsam gewesen. Einfach zu uns, vor 2 Wochen war da mehr oder weniger Krieg gewesen. Das, ja. Und da ist man durchgelaufen und die Leute haben da ihre Abendspaziergang gemacht. Und dann sind wir an den Ort gekommen. Und das ist jetzt eben der Campinggott, den sie uns wollen zeigen. Die Seminaristen plus Christen, Gemeinden aus Kiew haben zmitzt auf dem Platz, zmitzt in dieser Krisensituation, ein Gebetszelt aufgebaut gehabt. Man hat nicht viel machen, ja. Man hat in der Situation nicht viel ändern. Es ist für alle unglaublich schwierig gewesen. Aber Christen, die miteinander, verschiedenste Kirchen, Studenten vom Theologischen Seminar, haben auf dem Maidanplatz, zmitzt in dieser kritischen Revolutionssituation hinein, ein Gebetszelt, wo Menschen einfach vorbeikommen, sich sagen lassen, sie haben Gebetszeiten gehabt, durch die ganze Nacht. Studenten sind angefahren für mehrere Stunden, Nachtschichten und so. Das hat mich tief beeindruckt, weil es ist genau etwas von dem. Es ist ja dann relativ einfach, sich in den Tempel zurückzuziehen. Und es ist für theologische Schulen relativ einfach, sich in die Mauern von der theologischen Schule zurückzuziehen. Aber zu sagen, in dieser Situation, wo wir auch nicht viel ändern können jetzt, aber wir wollen dort sein, bei den Menschen, so wie Jesus bei den Menschen war. Und was wir machen können, ist beten und Menschen segnen. So, das sind Bilder, die wir uns einbilden. Und das zweite jetzt heute Nachmittag, der zweite Knopf, wenn der erst einmal richtig eingeknöpft ist, der zweite hat jetzt zu tun mit einfältig werden. Mit einfältig werden. Und das ist das Thema von heute Nachmittag. Es ist ein bisschen zu heiß, um den ganzen Vortrag zu machen mit Mantel. Das Wort einfältig, sowohl im Deutschen und übrigens auch in der biblischen Sprache vom Neuen Testament, hat ganz wörtlich damit zu tun, Einfalt machen. Das, ja. Also das Wort heisst eigentlich ganz genau, was es sagt, einfältig. So, das Blatt Papier ist jetzt ein einfältiges Blatt Papier. Das, ja. Ja. Logisch. Ja. Ich weiss, das Wort hat heute noch so ein bisschen andere, ja. Aber wir müssen, wenn wir Menschen in Mission on the move werden wollen, einfältige Menschen werden. Das Neue Testament redet davon, dass wir einfältige Menschen werden sollen. Das verbinden wir dann gern bis leicht beschränkt ein bisschen oder so. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist etwas sehr Entschiedenes. Nämlich so, dass wir gerade sind. Dass wir ausgerichtet sind. Das ist eine gerade Linie. Was ist deine gerade Ausrichtung in deinem Leben? Das ist die Frage heute Nachmittag. Was ist deine gerade Ausrichtung? Bist du ein einfältiger Mensch? Das, ja. Sind wir Menschen, die gerade ausgerichtet sind? Einfältig. Wenn wir die ersten Christen nach Tod und Auferstehung von Jesus, erste Gemeinde, fragen würden, was ihre gerade Ausrichtung ist, dann hört man das, was wir am Schluss von den Evangelien gehört und am Anfang von der Apostelgeschichte. Und wir haben das am Morgen ja schon den einen Satz gehört. Ja? Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das wäre so ein einfältiger Satz. Ja? Worum geht es eigentlich? Was ist das Entscheidende? Was ist die erste Priorität? Das ist die erste Priorität. So wie es in einem bekannten Sprichwort auch gehört, die Hauptsache ist dafür zu sorgen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ja? Ich glaube, das gilt für theologische Bildung und für Gemeinde und fürs Predigen und für vieles andere, wenn man in einer Leitungsfunktion ist. Die Hauptsache ist, dafür zu sorgen, dass die Hauptsache bleibt. Und wenn man die Apostelgeschichte dann liest, dann hört man das dort. Um was geht's eigentlich? Was ist die Hauptsache? Und dort, am Anfang von der Apostelgeschichte, dort lesen wir dann Folgendes. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Sie freuten sich, beieinander zu sein. Am Himmel regte sich kein Lüftchen. So kam es, dass sie friedlich unter sich blieben. Es störte sie keiner. Wer sollte sie auch schon stören? Sie frischten Erinnerungen an Jesus auf, sie erzählten dies und jenes und das konnten sie in ihrer eigenen Sprache tun. Die Fenster öffneten sie nur gelegentlich, um ein wenig zu lüften. In den Straßen um ihr Haus herum tummelten sich an diesem Tag Leute aus aller Herren Länder, Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Kappadokien, wie gesagt, aus aller Herren Ländern. So diskutierte man in Jerusalem über vieles, manche auch über Jesus und seine Anhänger. Man hört nichts mehr von der Sache. Sie scheint sich erledigt zu haben. Dann wechselten sie das Thema und sprachen wieder über die Schriftauslegung von Rabbi Benjamin am Morgen in der Synagoge. Sie gingen weiter, ohne etwas erlebt zu haben. Der Pfingsttag, ein Tag wie jeder andere. In der kleinen Gruppe aber hielt Petrus seine Rede. Liebe Freunde, in der Erinnerung an Jesus, inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass unser Freund Jesus nicht mehr bei uns ist. Von den Juden haben wir nichts mehr zu befürchten, denn langsam haben sie sich beruhigt. Warum sollten wir von der Sache wieder anfangen? Wir haben unsere Ruhe. Das ist gut so. Das soll so bleiben. Dann und wann wollen wir uns treffen, um das Andenken an ihn in Ehren zu halten. Und im Übrigen soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist für die Beteiligten das Angenehmste. Fremde können unsere Gruppe sowieso nur stören. Soweit Petrus. Die Jünger trafen sich noch öfters, fingen an, sich zu langweilen und die Mittelmäßigkeit erlebte Höhepunkte. Mit den Jahren starben sie. So ging die Sache Jesu zu Ende. Man redete nicht mehr viel darüber, denn Belanglosigkeiten haben dasselbe Schicksal wie Eintagsfliegen. Und wir alle wissen, So ist es nicht gelaufen. Manchmal muss man Bibeltext so erzählen, wie sie nicht dort stehen, damit man überhaupt merkt, wie sie dort stehen. Da ist mit der Auferstehung von Jesus und mit dem, was am Pfingsten passiert ist, etwas in Bewegung geraten, was die Welt verändert hat. Wo über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, heute über den ganzen Globus, über die ganze Welt verstreut, Menschen dem Jesus nachfolgen. Das Gegenteil von dem, was in dem ironischen Text geschrieben ist. Was ist da passiert? Man könnte das auf ein Vers, so einen einfältigen Vers, reduzieren. Und das ist, denke ich, ganz vielen bekannt. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Und das alles haben wir schon einmal gehört. Und nehmen das ganz gelassen zur Kenntnis. Und da muss man wie fast Wort für Wort das auf der Zunge vergehen lassen. Das, ja? Wenn Gottes Geist in unsere Segel anfängt zu blasen, dann passiert etwas. Dann ist Kraft, Power, Dynamis. Und diese Dynamis, diese Kraft ist nicht nur so für die persönliche, spirituelle Auferbauung, und auch nicht einfach so, dass wir als Gemeinschaft miteinander uns erfreuen können, sondern wenn dir der Wind in die Segel reinbläst, dann geht etwas ab, on the move, in Bewegung, bis ans Ende der Erde. Das ist, was da steht. Ja. Und das ist heute Nachmittag meine Frage. Ist das unsere Grundausrichtung? Ist das einfältig? Ja. Was hat das jemand einmal mit einem englischen Satz in dem Bild in Verbindung gebracht, nämlich mit dem Bild Moving off the Map. Das ist für mich auch ein eindrückliches Bild. Wir haben eine Karte und wir leben alle auf einer Karte sozusagen. Das ist unser Terrain. Das, ja. Geografisch. Ich weiss nicht, unser Wohnort, unser Kanton, unsere Schweiz oder was immer. Ja, ich weiss nicht, wie gross dein Terrain ist, wo du vertraut bist. Das ist manchmal aber auch unser kirchliches Terrain, ja, unser kulturelles Terrain. Auf dem sind wir die Heime, da ist uns wohl, da kennen wir uns aus. Und jetzt heisst es, wenn der Geist Gottes reinbläst, dann werden wir von dem Wind off the map geblasen. Das, ja, raus. Campinggott, der Gott, der zu den Menschen unterwegs ist. Off the map. Und wenn wir uns in die Bewegung reinnehmen, von dem Gottesgeist, dann heisst es, dass wir Zeugen werden. Das ist, denke ich, auch allen bekannt. Nehmen wir auch gelassen zur Kenntnis, sehe ich. Meistens verstehen wir dann, dass wir Jesus bezeugen sollen. Also jetzt sollen wir da rausgehen und sollen von Jesus erzählen. Rausgehen und von Jesus erzählen. Weil da aussen, da ist noch nichts. Und wir sollen jetzt da rausgehen und von Jesus erzählen. Also wir haben ja die alle noch, die Stäbli. Ja? Meine tun nicht mehr so. Also, die Vorstellung ist dann manchmal, da ist alles unser Terrain, kirchlich, gemeindlich, vielleicht denken wir sogar kulturell. Unser Volk, unser Land, christlich, da ist Licht. Aber wenn wir über den Rahmen der Gemeinde und unserem Gewohnten rauskommen, da ist es dunkel. Weil da, wo wir sind, auf unserer Karte, da ist Gott, aber da aussen ist er nicht. Und wir haben jetzt einen Missionsauftrag. Und unser Missionsauftrag ist, dass wir, wenn wir da innen sind, in unseren Gottesdienst und Lobpreiszeiten und so weiter, unsere Kerzen anzünden. Damit wir nachher als kleine Lichtli rausgehen können und in der dunklen Welt ein Licht sein. Ja. Ja? Aber das ist nicht ganz genau das, was in der Apostelgeschichte steht. Weil in der Apostelgeschichte ist Zeuge sein, wenn man nachher die Geschichte liest, etwas Mehrdeutiges. Es ist nicht nur so, dass die ersten Christen sollen raus aus Jerusalem, Judäa, Samaria, Galiläa bis ans Ende der Erde, sondern sie sollen dort rausgehen und währenddem sie dort rausgehen, werden sie Zeugen davon, dass Gott schon dort ist. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ein bisschen ein anderes Bild. Das ist das Bild von Gottes Geist, Gott in seiner Kraft, Gott in seiner Präsenz, der Campinggott, ist schon voraus. Der ist schon dort. Und wenn man dann ein bisschen die Geschichten hineinliest, dann wird man ziemlich schnell merken, aha, ja genau, die Apostel, die kommen irgendwo an und sie kommen nicht nur als die, die sie jetzt haben und die sagen, ja, wir erzählen euch jetzt von Jesus, wir haben es und wir bezeugen aktiv jetzt von Jesus, sondern sie kommen dort an und sie müssen zuerst einmal einfach staunen mit offenem Mund und sagen, oh, da geht die Post schon ab. Das heisst, Gott ist schon dort, Gott macht schon etwas. Denken da ein, zwei von der Geschichte. Ich nehme mal den Philippus, der ja überhaupt nicht irgendwie an einer Missionsveranstaltung die Entscheidung getroffen hat. Genau dort an der Strasse, wo man Richtung Afrika geht, wo die Äthiopier vorbeikommen, dort wäre mal ein Missionsposten einzurichten. Und dort gehe ich jetzt mal an. Und wenn dann so Leute vorbeikommen, die Richtung Afrika unterwegs sind, dann werde ich die missionieren. Sondern der Gotteswind hat ihn dort angetragen. Ja, frage mich nicht, wie genau. Aber auf jeden Fall ist er irgendwann dort auftaucht mit einem, der Richtung Afrika unterwegs ist. Und der hat schon bereits in der Bibel gelesen und der hat schon bereits Fragen gehabt. Und irgendwie ist Gott mit dem schon unterwegs gewesen. Und der Philippus ist Zeuge geworden von etwas, was Gott schon tut. Und dann natürlich ist die Frage dazugekommen, und jetzt Philippus erklärt, jetzt wirst du zeugen, aktiv, jetzt musst du etwas bezeugen. Oder denkt an eine andere Szene von Paulus, der Gemeinde gegründet hat in Kleinasien, heutige Türkei, und hat die Gemeinde wieder besucht, und er hat nochmal eine Rundreise durch seine Gemeinde machen, die er schon kennt hat, wo er schon mal vorbei ist, wo sein Terrain war, ja. Und er hat nicht selber irgendeines Tages gedacht, und aus strategischen Gründen, Ende der Erde müsste ich jetzt eigentlich nicht nochmal eine Runde drehen in der Türkei, sondern ich müsste jetzt nach Europa, ja. Sondern Gottes Geist hat ihm gesagt, jetzt sollst du einmal anders und nicht wieder am gleichen Ort, auf der schon bekannten Karte. Und er kommt dort in Philippi, bei der Lydia vorbei und wird Zeuge davon, dass Gott schon etwas am Anfangen ist. Das, ja. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen demütigend klingt, aber die Missionare in der Apostelgeschichte sind manchmal zu spät. Und, ja, also, und das ist gut so. Die sind wie auch hinten drin. Das heisst, Gott ist schon dort. Ich weiß nicht, ob das für euch ein ermutigender oder ein bedrohlicher Gedanke ist. Wo mir das erste Mal so wie bewusst worden ist. Bernhard, das Bild. Da, wo du lebst, ist Licht. Und da draussen ist alles dunkel. Und du bringst jetzt das Licht da raus. Sondern, Gott ist schon da und dort am Werk, bei Menschen, in Ländern, an Orten. Manchmal ist es der Nachbar, manchmal ist es irgendjemand. Gott ist schon am Werk mit Menschen. Mach dich auf den Weg und halt die Augen offen, spitz die Ohren, wo Gott schon am Werk ist. Versteht ihr? Das gibt wie eine andere Seite noch. Der das am dramatischsten erlebt hat, und in diese Geschichte möchte ich mit euch jetzt ein bisschen intensiver hineinschauen, weil die haut eben einfach um. Das ist die Geschichte von Petrus und dem Cornelius. Und ich denke, sie ist vielen nicht unbekannt. Wenn man die Geschichte liest, und man muss eigentlich, wenn man liest im Kapitel 9, und ich könnte das später mal in Ruhe nachlesen, mit dem letzten Vers vom Kapitel 9 anfangen. Im Kapitel 9 von der Apostelgeschichte, im allerletzten Vers, dort heisst es, im letzten Satz, und Petrus blieb. Das Wörtchen bleiben ganz wichtig dort. Das, ja. Weil der Petrus hat bislang in den ersten Kapiteln von der Apostelgeschichte eine grosse missionarische Arbeit da auf seinem Terrain, auf seiner Karte. Unter Juden, sein Sprachraum, sein Kulturraum. Und es kann niemand sagen, er hat eine grossartige Sache erlebt. Ja. Menschen sind zum Glauben gekommen, Menschen sind geheilt worden. Totenauferweckung. Da kann man nicht viel sagen. Das, ja. Also da ist etwas passiert. Und dann kommt der letzte Vers vom Kapitel 9. Und im letzten Vers heisst es bezeichnenderweise, und Petrus blieb. Also stellt euch wieder bildhaft vor, der bleibende Petrus, ja, auf seiner Karte. Kameraschwenker zum Cornelius, außerhalb vom Terrain von Petrus, auf der Map. Und die Kamera schwenkt zu dem Cornelius. Und Gott ist offensichtlich mit dem Cornelius schon in Kontakt. Das ist einer gewesen, sogenannter Gottesfürchtiger. Der hat zum hebräischen Glauben einen gewissen Bezug gehabt. Aber er war ein Heid gewesen, wie man gesagt hat. Ein Griech, Römer. Und außerhalb von dem Terrain von Petrus. Und dort ist Gott schon im Gespräch. Der redet mit dem, kommuniziert mit dem Cornelius. Der Cornelius mit ihm, ja. Also einen kurzen Zwischenhalt. Ich weiss nicht, ob das ein beruhigender oder ein beunruhigender Gedanke ist. Aber dass es dort aussen, wo immer das auch ist, Menschen gibt, mit denen Gott schon im Kontakt ist, während wir überhaupt noch nicht daran denken. Und während wir vielleicht noch zu den Bleibenden gehören auf unserem Terrain. Und das kann ganz nah sein. Das ist manchmal der Nachbar an der nächsten Tür. Und das kann sehr weit weg sein. Ja. Und dann passiert etwas. Gott in seiner Kommunikation mit dem Dusse bewegt den Dusse nach einem Missionar zu rufen. Also wenn man es mal so sagen, der zu Missionierende ruft nach dem Missionar. Das ist ein interessantes Vorgehen. Ja. Und es scheint für Gott auch gar nicht so ein grosses Problem gewesen zu sein, das dem zu kommunizieren. Es kommt nachher ein viel grösseres Problem. Wie kann Gott am Petrus beibringen, dass er es merkt? Und vielleicht ist das tatsächlich manchmal für Gott das grössere Problem. Bei uns dafür zu sorgen, dass wir es merken. Und der Petrus macht seine stille Zeit auf dem Hausdach. Ich denke, ich kenne eine Geschichte. Und er versucht mit einer so zeichenhaften Handlung auf die Sprünge zu helfen. Und es kommt das Tuch oben runter mit Speisen, die er noch nie gegessen hat. Und Gott sagt zum Petrus, iss. Und der Petrus sagt einen Satz, und ich weiß nicht, ob der Satz zu eurem Repertoire gehört. Das habe ich noch nie gemacht. Ein Spitzensatz, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Meinst du etwas Neues? Das, ja. Auf der Map. Bis jetzt haben wir so Zeug nicht gegessen. Und Essen ist ja nur ein Symbol für ein bisschen grössere Sachen noch als Essen. Aber beim Essen fängt es manchmal an. Ja. Das haben wir noch nie gegessen. Und Gott sagt, du Petrus, wenn ich sage, dass das rein ist, auch wenn das gar nicht zu deiner Kultur und Tradition gehört, aber wenn ich sage, dass das rein ist, kannst du ruhig, kannst du gehen, okay. Und dann kommt wieder etwas, was in der Apostelgeschichte sehr typisch ist. In der Apostelgeschichte kommt an vielen Schlüsselstellen die Formulierung «und währenddem sie noch». Die sind so wie ein Signal dafür, gewisse Gedanken sind gar nicht zentdenkt worden, theologisch verarbeitet, ja, fertig formuliert. Da passiert etwas. Das sagt etwas davon, dass Gottes Geist manchmal überraschend Sachen tut, bevor wir alles theologisch ganz angedenkt haben. Das, ja. Und währenddem der Petrus noch überlegt, wo das alles einzusortieren ist und wie das genau gemeint ist, hat schon geläutet unten an der Tür. Und die Leute vom Cornelius stehen da. Und der Petrus merkt's. Das liest man so ganz einfach, aber das ist ein unglaublicher Schritt. Der Petrus schnallt's. Und der Petrus merkt, jetzt macht Gott etwas. Und er macht sich auf den Weg und er fängt an. Und das ist nicht alles einfach jetzt losgelöst von der Tradition und von Bibel und Theologie. Wenn man die Sätze liest, er zitiert immer wieder alttestamentliche Sätze und sagt, ja genau, das ist es jetzt. Gott ist ja auch mit den Heiden unterwegs. Jetzt schnall ich's, ja. So, er hat einen Haufen Hausaufgaben zu machen. Seine an sich bekannte Theologie mit dem, was jetzt passiert, so in Zusammenhang zu bringen. Und zu sagen, ja genau, das ist es jetzt. Jesaja hat doch schon mal so etwas von dem gesagt. Ja, und also das muss unglaublich geschafft haben, da oben bei Petrus. Und er kommt zu dem Cornelius und der Cornelius erzählt seine Story und der Petrus merkt, jetzt passiert etwas, was eigentlich bereits im Alten Testament, in meiner Theologie, die ich eigentlich habe, vorgesehen gewesen wäre. Aber ich habe es bis jetzt einfach nicht gesehen und nicht gemerkt. Aber jetzt passiert es einfach. Und der Petrus wird Zeuge davon, dass das passiert. Bis zu dem Zeitpunkt an, beim Cornelius, hat der Petrus überhaupt noch kein aktives Zeugnis abgelegt. Sondern er ist Zeuge geworden davon, was Gott tut. Und das war das Einzige, was von ihm, wenn man so will, gefordert war, ist, zu merken. Und sich auf den Weg zu machen. Und sozusagen auf die Spur von diesem Zeugnis. Und zu sagen, hey, da muss ich schauen, was geht da? Ist Gott da am Werk? Ja, so auf die Spur von dem Geist kommen, der schon unterwegs ist. Aber dann kommt der Moment jetzt, wo der Petrus aktiv Zeuge wird. Und er hat eine Rede, eine Predigt, ein Zeugnis. Er redet von dem Jesus, wo der jüdische Messias geworden ist, den er kennt, den er mit ihm gelebt hat, der hingerichtet worden ist, der auferweckt worden ist und der von Gott bewahrheitet worden ist als der Herr der Welt, der Erlöser, der Retter, jetzt bekannter. Ja. Und dann kommt wieder die ganz schöne Formulierung, und währenddem Petrus noch. Das heisst, er war mit seinem Vortrag noch gar nicht zu Ende gewesen. Ich weiss nicht, wie er hat Schluss machen wollte. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren. Aber es könnte ja sein, dass er gedacht hat, wie an den Pfingsten, dass er dann den Vortrag zu einer schönen Landung bringt. Und dass dann die Leute fragen, und was sollen wir jetzt tun? Und dann würde er dann sagen, welche Schritte jetzt zu tun sind. Nämlich, kehrt um, tun Buss, lasst euch taufen und so. Ja, ich weiss nicht, was er sich gedacht hat. Aber dann ist er gar nie gekommen. Das heißt, und während dem Petrus noch, ja, erklärt hat und von Jesus bezeugt, haben die Menschen dort erlebt, was er mit seinen Leuten in Jerusalem an Pfingsten erlebt hat. Eine Erfahrung haben sie gemacht. Und wiederum ist der Petrus Zeuge geworden. Und er hat staunend zugeschaut, was da passiert. Und hat gesagt, wow, das ist offensichtlich der gleiche Gott, der am Werk ist. Und wo Menschen das erleben, wo wir auch erlebt haben, was kann man da machen? Das Gleiche, was man am Pfingsten gemacht hat, spricht irgendetwas dagegen, die Menschen willkommen zu heißen und zu sagen, ihr gehört auch dazu, zu dieser neuen Gemeinde, zu dem Gottesvolk von Jesus Christus und sie zu taufen und mit ihnen zu nehmen. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht, nachdem sie die Predigt gehört haben und er ihnen das erklärt hat. Das klingt alles so einfach, wie das der Lukas erzählt. Ja? Und es ist immer die Mischung von der Petrus bezeugt aktiv etwas und der Petrus wird Zeuge von etwas, wo mehr ist, als was er plant und strategisch überlegt und aktiv gemacht hat, sondern Gott überrascht ihn, Schritt für Schritt überrascht ihn. Und ich frage immer wieder die gleiche Frage. Ist das etwas, wo dir Mut macht? Sagen, sozusagen dem Gott auf die Spur kommen, das macht Mut. Es ist nicht der Petrus, der die Leute missioniert hat, damit dann durch seine Überzeugungskraft Christen entstehen. Er hat seinen Teil müssen machen, hören, merken, auf den Weg gehen, hingehen, zuhören, im rechten Moment von Jesus bezeugen. Aber er ist auch Zeuge geworden von etwas, das ist grösser als das, was er denkt und geplant hat. Und ich bin sicher, viele da haben das auch erlebt. Im Kleinen und im Grossen. Das, was Gott tut, ist grösser als das, was wir alles planen und strategisch überlegen und vorhaben, wie man es dann machen soll. Und dann hat die Geschichte noch so eine kleine Nachgeschichte. Und die haben viele von euch sicher auch schon erlebt. Wenn man solche Erfahrungen auf der Map macht, Menschen kommen zum Glauben. Ja, sie kommen vielleicht nicht ganz genau so zum Glauben, wie das daheim amigs on the map passiert ist. Und gewisse Erfahrungen in anderen Kulturen und außerhalb von unserem Gemeindekontext und so, die sind vielleicht ein bisschen seltsam aus unserer theologischen Perspektive auf der Karte, wie man das gewöhnt. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon erlebt haben. Und dann kommt der Petrus heim und dann passiert etwas vielleicht auch sehr Typisches. Die heim in Jerusalem stellen Fragen. Und die sagen zuerst, ja, hallo mein Freund, das ist theologisch nicht ganz clean, was da abgelaufen ist. Ja. Das müssen wir eigentlich so und so machen. und du kannst doch nicht einfach. Ja. Und die grosse Frage dort mal war, müssen Heiden, nicht Juden, ja, Heiden, zuerst Juden werden, wenn sie Christen werden wollen? Das da? Müssen Heiden Juden werden, wenn sie Christen werden wollen? Das kann man fast schon als Schnellsprechvers sagen. Das war die Vorstellung. Und die in Jerusalem, seine Gemeindeleiter, die haben die Theologie vertreten. Heiden müssen Juden werden, wenn sie Christen werden wollen. Wir denken die manchmal auch so. Ja? Afrikaner müssen Europäer werden, wenn sie Christen werden wollen. Oder gewisse Kirchen oder gewisse Denominationen. Aber jetzt ist das alles ganz anders gelaufen. Die haben sich nicht beschneiden lassen, die sind kulturell nicht Juden geworden, die haben nicht angefangen zu speisen gesagt. Und Theologen, die haben gefunden, nein. Ganz langsam. Das müssen wir zuerst einmal alles super theologisch klären, bevor wir da zu rassig vorangehen. Ich weiß nicht, ob das auch keine zu Diskussionen. Das, im Kapitel 11 kann man das lesen und das verläuft so herrlich. Was macht der Petrus? Jetzt wird er auf eine dritte Art zeugen. Jetzt ist er einer, der auf der Map war und der etwas gesehen hat und erfahren hat von dem Gott, wo die noch auf der Karte sind, nicht gesehen haben. Und er kommt wieder zurück und er bezeugt, was da aussen passiert ist. Das ist die dritte Art von Zeugen sein. Und wisst ihr, wie er das macht? Er sagt ganz schlicht und einfach, also liebe Leute, ich bin Zeuge geworden von etwas, was da aussen passiert ist. Und wer bin ich, dass ich würde die Taufe verhindern und die Leute nicht mit ihnen in die Gemeinschaft, wenn Gott das an ihnen wirkt, wer bin ich? Also wenn ihr ein Problem habt, müsst ihr euch oben melden. Das ist eigentlich super, wie er das gelöst hat. Ja, er hat gesagt, ich bin einfach nur Zeuge geworden, Gott hat die Menschen gern und es ist in meinem Leben etwas passiert. Und wer bin ich, um jetzt zu verweigern, sie mit reinzunehmen in die neue Gemeinschaft? Und da kommt der schöne Satz. Als sie das hörten, beruhigten sie sich und lobten den Herrn. Also, ich wünschte mir, das ging immer so einfach. Ja. Manchmal gibt es lange und grosse theologische Diskussionen. Und später das Kapitel 15 der Apostelgeschichte sagt dann auch, man hat auch noch ein bisschen länger müssen diskutieren darüber. Die theologische Frage ist vielleicht die schwierigste im Neuen Testament. Müssen Heiden Juden werden, wenn sie Christen werden wollen? Und der Paulus und seine Kollegen haben dafür gekämpft. Heiden müssen keine Juden werden, wenn sie Christen werden wollen. Ja, und Leute von irgendeiner Kultur auf der Welt, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, müssen keine Europäer werden, wenn sie Christen werden wollen. Das, ja. Verstehen Sie, was das heisst, mit Gottes Geist auf die Spur kommen von einem Gott, der on the move ist, der zu den Menschen geht und wo überraschende Sachen passieren und wo etwas von dem erlebbar wird, von dem Gott, der bis ans Ende der Welt die Menschen sucht. In ihrer Kultur, dort, wo sie sind. Und uns herausfordert, immer wieder im Kleinen und im Grossen auf der Map, ab der Karte runterzukommen. Das bringt uns zurück zu unserem Einfältig. Das ist die klare, die gerade Linie sozusagen. Gottes Weg, Projekt, Gottes Weg. Jetzt ist es aber so, dass in der Praxis das Leben oft sehr vielfältig ist. Das sieht dann eher so aus. Das heisst, ihr kennt das auch. Wir leben durch den Alltag, durch den Tag, von morgen bis zum Abend. Es gibt hundert Ideen, Ansprüche, die von außen kommen, Sachen, die sich als Prioritäten aufdrängen, Menschen, die sagen, das ist wichtig, da musst du hinschauen, darum geht es eigentlich im Leben. Wichtig ist, dass man das macht, welchen Beruf, wie man sich sortiert, wie man zu seinem Geld kommt, wie man weiss, was alles macht. Das ist eigentlich das Wichtigste im Leben, du musst für deine Bildung schauen, du musst da, ja, es sind hundert Sachen, kleine und grosse. Was ist das Wichtigste eigentlich? Ja, was ist? Und da sehen wir manchmal dann so zerknittert aus Licht. Um was geht es eigentlich? In allem drin, um was geht es eigentlich? Und ich verteile euch jetzt nicht leere Blätter, als ob wir einfach aussteigen könnten. Unser Leben ist so vielfältig. Es gibt Dutzende und Hunderte von Ansprüchen und Stimmen, die uns sagen, du, das ist doch aber eigentlich das Wichtigste. Und das, gell, das ist doch aber wirklich das Wichtigste im Leben. Und dann kommt die Frage, wie können wir in unser Leben immer so etwas wieder reinbringen? So, ja. Wir brauchen fast wie jemand, der mit dem Finger so drüber fährt. Ja. Und ja. Gottes Geist wird mit seinem Finger so drüber fahren. Und manchmal ist es ein Lied, das wir singen, Anbetung, Lobpreis, ein Bibeltext, den wir lesen, eine gute Predigt, die wir hören, ein gutes Buch, das wir lesen, und plötzlich merken wir, jetzt fährt jemand so drüber. Ja. Und bei allem Zerknitterten, jetzt gibt es so wieder wie eine Linie, etwas Graz. Wenn das passiert, dann wird unser Leben einfältig. Das, ja, dann kommt es wie richtig über. Und die Richtung, wo wir eingeladen sind, unserem Leben zu geben, ist die Richtung, wo Gott selber geht. Bewegung. Der Campinggott. Unterwegs zu den Menschen. Was immer du machst, wo immer du bist, was immer der Beruf ist, was immer gerade Tätigkeit ist, das ist so wie eine Grundlinie. Unterwegs zu den Menschen. Wenn wir jetzt miteinander wieder singen, dann ist das auch ein bisschen so etwas, ja. Einfältig werden. Ausgerichtet werden, auf Gott ausgerichtet werden. Und wenn wir auf Gott ausgerichtet werden, dann werden wir hineingenommen in seine Bewegung zu den Menschen. Und wenn wir singen und nachdenken, kannst du das für dich selber auch so, ja, durch den Kopf gehen lassen, überlegen, möchte ich auch einfältig werden, gerade, ausgerichtet, mich mit Gott hineinnehmen, auf der Map zu den Menschen.